Okay, dann freue ich mich jetzt sehr, Ihnen Professor Florian Muhle vorzustellen, der heute unseren ZKF-Vortrag halten wird und sich freundlicherweise bereit erklärt hat, hier zu uns zu kommen. Florian Muhle ist Professor für Kommunikationswissenschaft mit dem Schwerpunkt Digitale Kommunikation an der Zeppelin-Universität Friedrichshafen und erforscht insbesondere über Veränderungen der Medienkommunikation infolge umfassender Digitalisierung gesellschaftlicher Kommunikationsverhältnisse, interessiert sich insbesondere für die Analyse veränderter Vermittlungsstrukturen der Öffentlichkeit. Wir würden natürlich in Konstanz sagen, veränderter Infrastrukturen der Öffentlichkeit durch hybride Mediensysteme, das heißt also den Einfluss von Algorithmen, von Bots, Social Bots, insgesamt semi-autonomen Kommunikationsteilnehmern, wenn man so möchte. Das ist sein Forschungsschwerpunkt. Und dazu hat er auch ein großes Projekt, interdisziplinäres, transregionales Projekt, Bots Building Bridges, also es geht um Social Bots. Und das interessiert uns natürlich auch deswegen, weil in neuerer Zeit ja immer wieder auch vor Gefahren gewarnt wurde, was diese Social Bots als Akteure sowohl in der politischen Kommunikation als auch in der Werbekommunikation angeht. Da wurden da ja Horrorszenarien sozusagen an die Wand geworfen, dass jetzt mittlerweile sozusagen die menschliche Willensfreiheit, Willensbildung da ausgehebelt wird, indem solche persuasiven Elemente mit in den großen Social-Media-Kommunikationen teilnehmen. Dafür ist Florian ein Experte. Außerdem hat er geforscht, auch in seiner Dissertationsforschung, über verkörperte Agenten, die in virtuellen Welten als Kommunikationspartner beteiligt sind, Mensch-Roboter-Beziehungen, die im Entstehen sind, auch Mensch-Roboter-Begegnungen zum Beispiel im Museum, das wird ja auch immer gängiger. Und aus diesem breiten Themenfeld wird er uns heute vortragen. Sein Titel heißt Materialität der Kommunikation Revisited, was natürlich uns besonders freut aus Konstanz. Das berühmte Surkamp-Buch zur Materialität der Kommunikation ist ja hier entstanden. Untertitel kommunikationstheoretisch orientierte Überlegungen zur Analyse digitaler Kommunikation und ihrer Infrastrukturen. Also Infrastrukturen auch gedacht eben als sich veränderte, unter einem Strukturwandel unterliegende Prozesse. Und das interessiert uns natürlich auch, weil sich ja prominent auch Jürgen Habermas da kürzlich nochmal dazu geäußert hat. Da sind wir sehr gespannt auf deinen Vortrag, Florian. Wir freuen uns, dass du hier bist und du hast das Wort.
Vielleicht zum Hintergrund. Also Christian hat das ja so ein bisschen gesagt, wo komme ich eigentlich her? Also ich bin jetzt Kommunikationswissenschaften-Professor. Ich komme aus der Kommunikationsanalyse, habe mich in dem Sinne lange nicht mit Infrastrukturen befasst, sondern mit dem, was ich dann sehe, was auf Grundlage von Infrastruktur entsteht. Und das sind jetzt ein paar Beispiele, die angesprochen sind, die so einige Eigentümlichkeiten vielleicht aufweisen, die mich auch dazu gebracht haben, vor dem Hintergrund meiner empirischen Forschung zu Kommunikationsprozessen mehr darüber nachzudenken, was sind denn eigentlich die Grundlagen, die ein Stück weit den Möglichkeitsspielraum dessen, was da eigentlich passiert, mit beeinflussen. Und da kommt man dann ganz schnell auf die Debatte mit den Infrastrukturen. Das Beispiel da oben entstammt einem kurzen Dialog zwischen einem Museumsbesucher und einem Roboter. Und wenn Sie das sehen, ist das recht eigentümlich, wechselt die Sprache und die Leute, die so mit konversationsanalytischer Notation vertraut sind, sehen, dass da ziemlich lange Pausen zwischen den einzelnen Zügen entstehen. Und dann kann man sich fragen, was bedeutet das? Was passiert da eigentlich? Und in der Forschung, wo wir angefangen haben, solche Transkripte zu erstellen, hat sich dann schnell herausgestellt, dass es notwendig ist, genauer auch darauf zu achten, was steht denn da eigentlich noch so rum im Museum rund um diese Begegnung, die da stattfindet. Dann findet man schnell eine typische museale Ausstattung, man findet irgendwelche Schilder, auf denen Dinge erklärt werden, die ein Stück weit dann auch motivieren, die Art und Weise, wie da die Sprache gewechselt wird. Und wenn man das nicht berücksichtigt, das war so eine erste Erkenntnis, dann wird es schwierig, genauer zu sehen, was da passiert. Oder mit den langen Pausen war es halt spannend, sich genau anzuschauen, wohin gehen eigentlich die Blicke, was machen die Leute, was wird da hinzugezogen, auch von den Beteiligten, um in irgendeiner Art und Weise Sinn zu erzeugen. Das ist also ein Beispiel, wo wir da angefangen haben, uns mit der Programmierung dieser Maschinen auseinanderzusetzen. Was können die eigentlich? Was sind denn eigentlich die Möglichkeiten der Kommunikation, die deren Programmierung anbietet? Und was sind aber auch die Kontextbedingungen des musealen Settings und was da noch so rumsteht? Dann sehen Sie hier leider ein bisschen unscharf. Das sind so Sachen, die jetzt aus der aktuellen Forschung zu Bots Building Bridges stammen, irgendwelche Tweets. Es reicht, wenn Sie sehen, dass das offensichtlich ziemlich standardisiert ist, was hier passiert. Also hier sehen Sie Tweets von einem Account, die an einem Tag gesendet worden sind, die hochgradig identisch sind. Da sehen Sie von einem anderen Account auch offensichtlich hochgradig identische Tweets, die in unterschiedlichen Hinsichten standardisiert sind. Und dann auch da haben wir dann angefangen, uns zu fragen, wie kommt das denn, was macht das wahrscheinlich, was macht das erwartbar, dass solche seltsamen Formen von Kommunikation sich da in der politischen Kommunikation etablieren. Das ein bisschen so zum Hintergrund, wie ich selber aus meiner Forschung, die sich eher die Oberfläche von Kommunikation angeguckt hat, angefangen habe, darüber nachzudenken, was muss man eigentlich in Analysen, damit die ein bisschen tiefer gehen und auch besser verstehen, was da eigentlich passiert, was müssen wir da eigentlich in den Blick nehmen. Und wie gesagt, ich komme aus der Kommunikationsforschung, bin da kommunikationstheoretisch an Luhmanns Kommunikationstheorie orientiert. Und das macht es, wie Sie ahnen können, gar nicht so einfach, sich mit Aspekten von Materialität auseinanderzusetzen, die in der Systemtheorie erstmal wie alles andere auch komplett ausgeschlossen werden. Und ich habe schon gesagt, ich habe diesen Vortrag in Bielefeld, wo Luhmann war und wo noch sozusagen teilweise orthodoxe, wenn ich das so sagen darf, Systemtheorie verbreitet ist, gehalten und wurde hart gegrillt. Jetzt gucken wir mal, ob Sie da besser mit umgehen können. Aber zuerst, genau, wollte ich ein bisschen für Sie nochmal sagen, also wie habe ich jetzt eigentlich die Infrastrukturdiskussion bisher so wahrgenommen, vor allen Dingen in den STS, wo sie auch schon seit 30, 40 Jahren etabliert ist, um von dort aus dann aus meiner Heimat, wenn man so will, Soziologie, Systemtheorie, zu schauen, wie kann ich mir eigentlich aus der Perspektive das anschauen? Welche Möglichkeiten sind da diskutiert? Wofür würde ich plädieren? Das ist so das Wesentliche des Vortrags. Auch hier wieder spannend, ne? Also wie in den 80ern schon über Materialität der Kommunikation nachgedacht wurde, gerieten auch da die Infrastrukturen ins Zentrum der Aufmerksamkeit in den interdisziplinären STS. Das werden Sie alle wissen. Fokus in der Forschung, in diesem Bereich, soweit ich das sehe, eben auf technisch-räumlicher Materialisierung von Infrastrukturen und den sozialen und organisationalen Folgen von Infrastrukturen. Super spannend, ein Aufsatz hier von Langdon Winner, der beispielsweise untersucht, also wie Architekturen in den USA dafür sorgen, dass Busse nicht ins Zentrum von New York fahren konnten, weil die Brücken so tief gebaut worden sind, dass keine öffentlichen Busse von außerhalb reinkommen konnten, womit ein großes Stück weit dafür Sorge getragen wurde, dass die arme und schwarze Bevölkerung nicht ins Stadtzentrum kam. Also das ist sozusagen ein ganz wunderbarer Text, der zeigt, wie also räumliche Infrastrukturen natürlich soziale Folgen haben, durchaus intendiert, wie er auch zeigt, aber eben auch unintendiert. Und bei der Forschung ging es immer auch um das Zusammenspiel von Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit und transportierender und transformierender Eigenschaften. Transportierend heißt, Infrastrukturen sorgen dafür, dass das, was ich jetzt sage, hier live übertragen wird. Und idealerweise diese Transportperspektive würde davon ausgehen, dass das einfach überträgt, während die etwas feinsinnigere Transformationsperspektive auch zeigt, dass sich natürlich etwas ändert. Wie wir alle in den letzten 2 Jahren mit digitaler Lehre ja auch hinreichend erfahren haben, dass das mit der digitalen Anwesenheit doch etwas anderes ist. Jetzt gucke ich nochmal, ob es doch passt. Genau. Also ein Fokus, sehr wichtig, hier schon ganz früh, ne, was verändert sich eigentlich, wenn Infrastrukturen auch verändert werden, wenn da aktiv Infrastrukturpolitik betrieben wird und verbunden eben mit der Idee, dass immer Infrastruktur auch eine Form der Politik letzten Endes ist. Im Unterschied dazu, und ich vermute, dass also jetzt diese Überlegungen hier auch zu den Infrastrukturen da ganz gut dazu passen, haben wir in den Medien, Kultur und Sozialwissenschaften lange Zeit kein großes Interesse an Infrastrukturen gehabt. Und eigentlich, und da ist sozusagen auch die Systemtheorie ganz prominent, also eine Idee, die gibt's, die sind da, aber die sind nicht relevant für das, was wir machen. Die sind nur die Bedingungen dafür, dass soziale Prozesse beispielsweise sich vollziehen. Und in der Realität der Massenmedien formuliert Luhmann das eben beispielsweise so, ne, die technischen Apparaturen schließen wir aus der Operation der Kommunikation aus, würde ich auch tun, aber ein Stück weit ist damit in der Orthodoxie der Systemtheorie auch die Idee verbunden, dann müssen die uns auch nicht weiter interessieren. Das hat sich jetzt in den letzten Jahren ganz offensichtlich verändert. Ne? Also STS haben es geschafft, vom Nischendiskurs dominant sogar zu werden. Also wer heute nicht irgendwie auch ein bisschen STS macht oder liest, ist irgendwie auch von vorgestern. Damit verbunden haben sich in die etablierten Disziplinen, also nicht nur die Interdisziplinen, sondern in die Disziplinen eben auch Diskussionen um Practice Turn zunächst und dann Material Turn etabliert. Da ging es, soweit ich das wahrgenommen habe, zunächst auch nicht allzu sehr um Infrastrukturen unbedingt. Aber das hat sich jetzt auch nochmal verschoben. Teilweise spricht man sogar vom infrastrukturellen Turn nochmal. Und meine Vermutung ist, dass das natürlich auch mit Veränderungen in der Welt zu tun hat. Also weil überall auch die Rede ist von infrastruktureller Wende, also die Politik spricht davon. Es werden in der Wissenschaft digitale Infrastrukturen gebaut für Forschung, für Archivierung und sowas. Und dann ist es natürlich nur noch ein Schritt, wenn das überall im öffentlichen Diskurs schon eine Rolle spielt, dass wir da auch drauf kommen. Also sieht man, das ist so sehr breit, da gab es harte Auseinandersetzungen, Abwehrkämpfe von traditioneller Sozialtheorie auch, aber ein Stück weit scheint mir diese Perspektive auf Materialität dominant geworden zu sein und ja, ich stehe jetzt auch hier bei Ihnen und denke darüber nach und glaube auch, dass es gute Gründe gibt. Was ich jetzt versuchen möchte, ist aber aus so einer traditionellen Perspektive Materialität in den Blick zu nehmen. Also weil ich nicht so vorschnell der Annahme folge, dass nur weil jetzt Materialität eine Rolle spielt, müssen wir auch die Theorien ändern. Sondern die Frage ist erstmal, lass uns doch mal gucken, wie weit wir kommen. Meine Vermutung ist, dass das relativ spannend ist, wie weit wir kommen können. Aber zunächst einmal die, wenn man so will, die Vorwürfe, die gegen traditionelle Sozialtheorie erhoben werden, sind die, dass sie eben objektvergessen sind und dass sie letzten Endes eine künstliche Trennung von Sozialität und Materialität vornehmen, was sich in diesem Luhmannschen Zitat ein Stück weit auch findet. Also dass diese beiden Argumente in unterschiedlichsten Formulierungen findet man an verschiedenen Stellen von verschiedenen Autorinnen und Autoren immer wieder. Ne? Also Mentalismus wäre auch so ein Vorwurf oder so, oder Textualismus, je nachdem, welche Sozialtheorie da gerade im Fokus ist, Dualismus und Ähnliches. Schauen wir uns jetzt die Theorie an, sozusagen in die ich auch ein Stück weit sozialisiert bin, durch lange Jahre in Bielefeld, haben wir halt erstmal tatsächlich die Ausgangsthese, ne, wir machen Kommunikationsanalyse und die ist immateriell. Das ist eigentlich der Startpunkt. Ne? Also der Mensch kann nicht kommunizieren, nur die Kommunikation kann kommunizieren und auch Technik kommuniziert nicht. Soziale Systeme werden hier erst einmal als Subjekt und dinglose Systeme begriffen. Also nicht nur die Materialität wird rausgeworfen, sondern auch der Mensch mit auch seiner verkörperten Materialität eben auch. Ne? Also das ist alles Umwelt, sodass man wirklich sagen kann, yo, also Objektvergessenheit kann man erstmal den Stempel draufsetzen. Und ähnlich verhält es sich auch mit dem zweiten Vorwurf. Schauen wir uns an, wie ist die Systemtheorie angelegt, dann ist sie als Differenztheorie angelegt. Ausgangspunkt jeder systemtheoretischen Analyse ist die Differenz von System und Umwelt. Soziale Systeme entstehen und reproduzieren sich immer in dieser Differenz und damit natürlich auch in Differenz zum Menschen, in Differenz zur materiellen Umwelt. Und wir finden genau das. Die Frage ist, ob das eine künstliche Trennung ist oder eine analytische Trennung, aber auf den ersten Blick können wir auch da sagen, trifft der Stempel auf diese Theorie, wie er nicht besser treffen könnte. Das wäre jetzt erstmal so der erste Schritt. Man könnte jetzt aufhören und sagen, ja, okay, dann geht das nicht, müssen wir uns anderen Theorien zuwenden. Aber das ist nicht so, was ich machen möchte. Mich interessiert, wie lässt sich aber vielleicht trotzdem mit den analytischen Mitteln das in den Blick nehmen, wie geht das vielleicht auch anders als in anderen Theorierichtungen und wozu führt denn das eigentlich? Ne? Also die erste Antwort, wie gesagt, wäre gar nicht, geht gar nicht. Und das ist eine Antwort, die wahrscheinlich Luhmann selber auch so gesagt hätte. Ich habe hier noch ein, das so super schön fand, Zitat aus einem Konferenzbericht von einer Tagung, die in Bielefeld auch am ZIF, im Zentrum für interdisziplinäre Forschung, stattgefunden hat, auf der Luhmann und Bruno Latour beide waren. Und in einem Konferenzbericht, Gerald Wagner ist der Autor, schrieb er, das Publikum lauschte geduldig Luhmanns Ausführungen zur operationalen Geschlossenheit sozialer Systeme und schien doch nur auf die Attacke Latours zu warten, die dann auch prompt kam. Nein, so Latour, diese Theorie hätte ihm eigentlich nichts zu bieten und so sein Fazit, auch diesem hier versammelten Fach nicht. Im Grunde macht Latour deutlich, dass die Systemtheorie für all das steht, was er und seine Kollegen in den Science Studies seit 20 Jahren bekämpften. Ja, wirklich bekämpften und nicht nur in Frage stellen. Die Purifizierung der Wissenschaft, die Bereinigung des Sozialen, für Latour waren das die alten Reizwörter, die das Besondere der Wissenschaft gerade verfehlen mussten, nämlich ihre Materialität. Also das ist ein Bonmot, was ich gefunden habe und dachte, also das bringt einfach diese Gegensetzung super deutlich zum Ausdruck. Und ich nehme an, dass Luhmann nur mit den Achseln gezuckt hat und gesagt hat, ja. Oder vielleicht gelächelt, ich weiß es nicht. Eine andere Antwort wäre, auch die findet sich im Diskurs so der letzten Jahre, durch den Import externer Theoriefragmente. Also können wir vielleicht die Systemtheorie anreichern mit theoretischen Annahmen aus anderen Ansätzen. Da findet man so schon auch vor 20 Jahren im Kontext auch von Diskussionen damals schon um so künstliche Gesprächspartner einen Aufsatz mit dem Titel Luhmann goes Latour, wo versucht wird, so latoursche Theorieelemente mit Systemtheorie zu verbinden. Oder Anna Henkel in den letzten Jahren hat versucht, eine materialitätstheoretisch erweiterte Systemtheorie vorzuschlagen. Das geht, da will ich jetzt gar nicht im Einzelnen drauf eingehen, aber so wie ich die Sachen lese, stark einher mit einer Relativierung. Also dann wird halt die Geschlossenheit ein bisschen zurückgenommen, da wird also die Trennung von sozialen und anderen Systemen ein bisschen zurückgenommen und man hat dann genau diese aus den STS und dem, also den Praxistheorien stammende analytische Aufwertung von Dingen und Technologien, die dann irgendwie auch ähnlich sind wie Menschen oder so. Das ist eine Möglichkeit, die existiert, die auch versucht wird, der versucht wird nachzugehen. Und die dritte wäre, und das ist die, der ich im Weiteren nachgehen möchte, die Suche nach Platz innerhalb der existierenden Architektur. Auch das ist wahrscheinlich verbunden mit also zumindest Umakzentuierung und Bezugnahmen auf systemtheoretisch orientierte Autorinnen und Autoren, die nicht so ganz sozusagen in der dogmatischen Linie unterwegs sind, aber es ist ein bisschen anders gebaut. Und die Idee hier ist grundsätzlich, und sie findet sich bei verschiedenen Autorinnen und Autoren, dass die Infrastrukturen in der Umwelt der Kommunikation, sie bleiben in der Umwelt, das ist, glaube ich, ganz wichtig, aber dass sie natürlich eine Funktion haben für Kommunikation und zur sozialer Erwartungsbildung beitragen und helfen, Unwahrscheinlichkeit von Kommunikation zu bearbeiten und ja, vielleicht auch in Teilen zu lösen. Das heißt, die Funktion von Materialität im weitesten Sinne kann ein Stück weit analog zu der von Kommunikationsmedien gedacht werden. Das wäre eigentlich die zentrale These, die bei Luhmann nämlich genau die Funktion haben, Unwahrscheinliches in Wahrscheinliches zu transformieren. Und die Idee ist, dass beispielsweise, da komme ich gleich zu, so räumliche Arrangements, wie wir die hier haben, die ich auch als infrastrukturelle Arrangements von Lernsituationen oder organisatorischen Kontexten sehen würde, genau so etwas leisten. Das ist auch ein bisschen trivial, aber schon noch bedeuten. Ne? Also gehen wir erstmal noch mal ganz kurz auf die Medien. Haben die Unwahrscheinlichkeit oder haben die Aufgabe, Unwahrscheinlichkeit zu transformieren. Und die Idee ist, sie haben so etwas wie ein mediales Substrat, was auch nicht super spezifiziert ist, und verfügen über Kommunikationsanweisungen. Ganz einfach stelle ich mir das immer so vor wie so Lego-Bausätze. Also da werden die einzelnen Bausteine, das Substrat, aus dem kann man unterschiedliche Formen bauen. Kann man nicht alles bauen, also, ne, aber man kann Bestimmtes bauen und es gibt Varianzmöglichkeiten. Also die Sprache als grundlegendes Kommunikationsmedium hat Worte zur Verfügung und Grammatik, und zusammen Worte und Grammatik sorgen dafür, dass sich Sinn entfalten kann. Das nur so als basales Beispiel. Und so ähnlich würde ich mir jetzt vorstellen, dass es eben nicht nur so eine Art mediales Substrat gibt, sondern dass dieses mediale Substrat, anders formuliert, auch nochmal auf materiellem Substrat aufsetzt. Das sind auch Begrifflichkeiten, die sich durchaus immer mal finden. Und auch sozusagen für deren Gebrauch liegen im weitesten Sinne Anleitungen im Sinne konventionalisierter Verhaltensweisen vor. Genau, also auch kein super revolutionärer Gedanke, glaube ich, der sich woanders auch findet. Aber ich glaube, genau in dem Sinne können wir halt sehen, wie Körper hier, aber auch Tische und Rechner in einer bestimmten Art und Weise dazu beitragen, dass die Kommunikation, wie sie sich hier als Vortragskommunikation entfaltet, in der Form entfaltet, Blicke strukturiert beispielsweise, wie sie das tut. Man kann das differenzieren, oder ich versuche das, nach drei Aspekten: Körper, Dinge, Technik. Ich habe den Eindruck, dass es irgendwie eine systematische Unterscheidung ist, aber wir können heute noch darüber diskutieren, ob es da noch andere Unterscheidungen gibt. Also Körper, das ist jetzt ein Zitat hier, tatsächlich aus dem Gumbrecht-Band der Materialität der Kommunikation von Alois Hahn, den ich so Leuten zurechnen würde, die systemtheoretisch orientiert denken, aber das nicht so dogmatisch nehmen, sondern immer schon benutzt haben für ihr eigenes Denken. Und der machte auch damals, 1988 haben sie gesagt, schon darauf aufmerksam, dass eben auch Sprache, also das basale mediale Substrat für Kommunikation, wiederum eines körperlichen Substrats bedarf. Ne? Und das soziale System wählt aus der unendlichen Menge körperlicher Veränderungen bestimmte aus und behandelt sie als bedeutungsträchtig. Also das ist im Grunde das, was heute unter dem Punkt multimodale Kommunikation beispielsweise auch viel diskutiert wird. Und letzten Endes, auch wenn das in einem anderen Kontext ist, schreibt Luhmann an einer Stelle, dass eben auch viele Gesellschaften über die Ausstaffierung der Körper mitteilen, was zu erwarten ist. Das heißt also da, wie Körper sich bewegen, das wäre das Hahn-Zitat, aber auch natürlich, wie sie ausgestaltet sind, erzeugt Erwartungsbildung. Ne? Und erzeugt so etwas wie ein körperliches Substrat. Also das ist jetzt einfach so ein Bild. Ne? Sie sehen da einen Menschen, der steht auf einer Straße, wo man normalerweise nicht stehen sollte, also auf einer Verkehrsstraße, das ist jetzt schon ein bisschen älter, aber der wird nicht überfahren, sondern die Leute stecken ihn auch nicht in der Psychiatrie, sondern sie achten darauf, was er tut und folgen dem. Und das hat natürlich ganz viel mit der Ausstaffierung dieses Körpers zu tun, ne? Mit dem, was er da hat als Uniform, mit den Zeichen, die er gibt, und die ihn als Polizisten, der da den Verkehr zu regeln hat, erkennbar machen. Und die Leute müssen nicht aussteigen und ihn fragen, was er denn da macht und dann sich erklären lassen und dann nochmal darüber nachdenken, ob der wohl wahnsinnig ist oder nicht. Dinge auch, da greife ich auf Überlegungen, die auch gar nicht so weit weg von hier entwickelt worden sind. Heiko Hausendorff vor allen Dingen, Linguist, der auch durchaus systemtheoretisch orientiert ist und sich viel mit Interaktionsarchitekturen in den letzten Jahren auseinandersetzt und da auch schaut, wie eigentlich Architekturen Erwartungsbildung strukturieren. Ne? Und er spricht auch da sieht man immer auch diese systemtheoretisch orientierten Formulierungen von einem physischen Substrat der Kommunikation, das als Anreiz verstanden werden kann, Unterscheidung von Information und Mitteilung zu machen. Also auch da diese Idee, der gestaltete, gebaute Raum dient als Infrastruktur dafür Erwartungsbildung, also wie sie natürlich auch die institutionellen Rahmungen mitgeben, aber nochmal mit zu formen, vielleicht deutlicher zu formen, vielleicht auch zu präzisieren. Und das haben wir gerade schon besprochen, ne? Also ein wunderbares Beispiel sind Hörsäle, also der Heiko Hausendorf schreibt da auch ganz wunderbare, umfangreiche Texte über Gestaltung von Hörsälen oder von Seminarräumen, wo man sehen kann, wie intensiv man sich mit den Kleinigkeiten des gestalteten Raums in unserem Alltag auseinandersetzen kann. Und wo man sieht, dass da natürlich bestimmte Rollenanordnungen mit verbunden sind, bestimmte Formen der Kommunikation wahrscheinlich und erwartbar gemacht werden, Ausrichtung der Körper werden damit präfiguriert. Und das sind natürlich Dinge, die dazu beitragen, dass die Kommunikation dann da in der Regel so stattfindet, wie sie nicht zufällig praktisch in den verschiedenen Hörsälen parallel sehr, sehr ähnlich abläuft. Und das Letzte, und das ist das, was wahrscheinlich Sie auch am stärksten interessiert und wo ich dann auch den Schwerpunkt meiner Forschung auch sehe, sind Technologien, wo auch ein systemtheoretisch orientierter Autor, Udo Tiedecke, festgehalten hat, ne? Also mit Bezug auf Verbreitungsmedien, damit meint er Radio, Fernsehen, letzten Endes auch Internet, als technische Apparate, ne? Können soziale Kommunikation wahrscheinlich machen, weil ihre technischen Operationsweisen Möglichkeiten bieten. Also da ist praktisch der Fokus auf die Technik und die Art und Weise, wie diese Technologien gestaltet sind und wie sie operieren. Letzten Endes haben wir da auch so etwas wie ein technisches Substrat. Und da hat Luhmann in Organisation und Entscheidung war das, glaube ich, nutzt er diesen Begriff auch, und auch wiederum in einem etwas anderen Kontext. Ich denke mir, dass das trotzdem sozusagen zeigt, dass solche Überlegungen da gar nicht so super weit weg sind von dem, was da immer schon passiert ist. Will man sich das jetzt ein bisschen genauer anschauen, dann habe ich jetzt mal versucht, also das, was ich hier als technisches Substrat ganz knapp bezeichnet habe, ein bisschen aufzudröseln. Also in welchen Arten und Weisen gestaltet denn jetzt das technische Substrat Formbildung oder Möglichkeiten der Formbildung mit? Und da aus der Forschung heraus und auch der Lektüre von anderen Texten, also ich habe mich auch viel mit Affordanzkonzepten beispielsweise auseinandergesetzt, die, glaube ich, in der Diskussion auch total wichtig sind. In anderen Zusammenhängen würde ich auch, wenn ich hier das Ganze als kommunikative Affordanzen bezeichnen vielleicht, die Idee, dass man zum einen unterscheiden muss, also zwischen einer technischen und eigentlich sozialen Ebene, also das Technische wäre also die Bedienbarkeit. Das ist nochmal wieder eine Vorbedingung von Kommunikation, was besonders sichtbar wurde oder eklatant in meiner Forschung auch zu Mensch-Roboter und Mensch-Agenten-Kommunikation, wo die Intention der Entwicklerinnen und Entwickler ist, intuitive Kommunikation zu ermöglichen. Und dann nehmen wir mit Videokameras auf, was da passiert, und die stehen da in verschiedenen Kontexten und die wissen überhaupt gar nicht, wie sollen die denn mit diesem Ding da interagieren. Das sieht man natürlich, wenn man sich jetzt mit Design, Usability von Interfaces befasst, auch, dass das ein super wichtiger Aspekt ist, ne? Und natürlich auch mit präfiguriert, was für Formen denn eigentlich später möglich sind. Also ist das eigentlich, kann ich sprechen, muss ich schreiben, wie lange kann ich schreiben, wie kann ich damit umgehen, dass es da Begrenzungen gibt. Und dann die Kommunizierbarkeit, also was kann denn wirklich dann an kommunikativen Formen sich bilden? Und da hat ja die Systemtheorie diese wunderbare Unterscheidung von Sach-, Sozial- und Zeitdimension, die ich auch analytisch, heuristisch fruchtbar finde, um zu gucken, in welchen Hinsichten, in welchen Dimensionen da eigentlich jetzt durch technische Infrastrukturen Kommunikationsformen, Bildung in bestimmten Weisen ermöglicht oder auch erschwert wird. Das Beispiel Twitter will ich jetzt noch ein bisschen aufgreifen, um das ansatzweise deutlich zu machen. Also das müsste noch in die Tiefe gehen, können wir bestimmt auch nochmal diskutieren. Aber mit Blick auf die Bedienbarkeit, die Frage, wie kann überhaupt kommuniziert werden? Und dann sehen wir natürlich zum einen, das ist jetzt so ein Screenshot von dem Twitter-Interface, so wie es sich auf der Webseite darstellt. Muss ich natürlich erstmal herausfinden, was mache ich hier eigentlich, wie kommen denn hier immer neue Sachen rein, mit denen habe ich ja überhaupt nichts zu tun mit den Leuten, wie kommen die denn dahin, was bedeuten diese Icons und so weiter. Und dann ist natürlich nicht ganz unbedeutend, gerade bei Twitter, dass es ganz unterschiedliche Formen von Bedienbarkeit gibt, die auch unterschiedliche, sagen wir mal, Formen der Literacy vielleicht auch erfordern. Also das ist das quasi für uns alle. Und dann gibt es aber auch die Möglichkeit, übers Backend zuzugreifen und natürlich von dort auch aus Twitter zu steuern, was ganz wunderbare Möglichkeiten auch für Automatisierung von Accounts bietet und letzten Endes auch mit dazu beiträgt, dass solche Formen der standardisierten Kommunikation, wie ich sie ganz am Anfang hatte, wahrscheinlich gemacht werden. Also das ist aus dem Internet entnommener Programmcode also für einen Twitter-Bot. In 13 Zeilen finden Sie 15 Anleitungen, wenn Sie das googeln, wie Sie Ihren eigenen Twitter-Bot in kürzester Zeit bauen, der identische Dinge macht die ganze Zeit. Mit Blick auf die Kommunizierbarkeit, das sind auch nur jetzt wieder das Beispiel Twitter und wieder nur sehr, sehr kursorische Überlegungen für den Kontext hier. Ich habe da eigentlich aus einer Marketing-Webseite was rausgenommen. Also wie funktioniert der Twitter-Ranking-Algorithmus? Weiß ja niemand so ganz genau, wie der funktioniert. Aber wo wir sehen, also da ist der Algorithmus, das hatte Chris mal ganz am Anfang auch angesprochen, dass das natürlich Dinge sind, die mich interessieren oder die extrem zentral dafür sind, wie Öffentlichkeiten sich refigurieren im Kontext von digitalen Infrastrukturen. Weil der macht allerhand, einerseits natürlich in der Art und Weise, welche Form der Kommunikation dieser Algorithmus präferiert. Gar nicht so unähnlich der Präferenzen des Journalismus, ne? Also Konflikt beispielsweise, Personalisierung, wären so Aspekte, die durch den Algorithmus nahegelegt werden. Und wir haben natürlich verbunden durch diese algorithmisierte Kommunikation und der Präfiguration von früher 140, heute 280 Zeichen, so etwas, dass man feststellen kann, das ist nicht immer so, aber dass man grundsätzlich feststellen kann, wir haben nicht nur bei dem, was ich Ihnen am Anfang gezeigt habe, sondern auch sonst ein hochgradiges Maß an Standardisierung der Kommunikation. Also mit Blick auf Diskussionen um Automatisierung, die mich ja auch besonders interessieren, argumentieren einige Kolleginnen und Kollegen auch, dass Bots bei Twitter deswegen so erfolgreich sind, weil eigentlich wir Menschen uns auch schon wie Bots verhalten. Ne? Also weil das so eine knappe, kurze, standardisierte Kommunikation ist, fällt es in diesem Bereich überhaupt nicht mehr schwer, das menschliche Verhalten, was auch schon hochgradig standardisiert ist, zu imitieren. Im Unterschied etwa zu einer gepflegten Konversation führen. Also Standardisierung soll das sein. Personalisierung der Kommunikation wird präferiert durch den Algorithmus, natürlich auch durch die größeren Zusammenhänge auch der Publikumsinteressen und so weiter, die da auch eine Rolle mitspielen. Wir haben durch die Komprimierung tatsächlich so etwas, was andere Leute auch schon so als Verlautbarungskommunikation hatten. Also wenn manche Leute auch der neue Twitter-Besitzer davon sprechen, dass das ja hier unser digitales Dorf ist, wo wir unsere öffentlichen Debatten führen und diskutieren und da noch so diese Demokratie-Semantiken, die so 2000 ungefähr sind, also wo auch noch Twitter und die anderen Plattformen als demokratiefördernd wahrgenommen worden sind, sieht man natürlich heute, dass es durchaus streitbar ist. Also dass tatsächlich, wie die Infrastrukturen dieses Systems gebaut sind, ganz andere Formen der Kommunikation nahegelegt werden. Da findet, also Habermas war ganz kurz angesprochen, also der Deliberationsprozesse sehen wir da ganz wenig. Ne? Die Kraft des besseren Argumentes, der Austausch von Argumenten sehr wenig, aber Widerspruch geht immer. Genau, Personalisierung, Standardisierung auf der Sozialdimension, also eine Präferenz für konfliktive Kommunikation. Und was ich hier mit dem rezipienten Fragezeichen eingeführt habe, ist natürlich ein nicht zu unterschätzender Punkt dieser auch algorithmisierten Infrastruktur in dem Fall, weil wir überhaupt nicht mehr wissen, also wenn ich jetzt eine Twitter-Nachricht absende, bei wem kommt die eigentlich an? Genauso wenig weiß ich, wenn ich jetzt wenn ich dann zurückgehe, sozusagen in meiner Timeline bin, wie kommt das denn? Ne? Also ich bin mit dieser Person nicht verbunden, aber deren Nachricht taucht bei mir auf. Da sorgt also ein Algorithmus, der intransparent ist, dafür, dass Verbindungen zwischen Adressatinnen und den Absenderinnen der Kommunikation erzeugt werden, die vollkommen opak erstmal sind. Und das ist natürlich hochgradig spannend und wenn man so will, neu. Das ist nochmal was anderes als die klassische massenmediale Kommunikation, die eben immer sozusagen die eine Nachricht aber gleich für alle gesendet hat. Also wir haben hier natürlich auch Formen der Verbreitungskommunikation, die aber ganz anders gebaut sind. Ja, also auch wiederum mit Blick auf Transformationsprozesse, auch Transformationsprozesse von Demokratie nicht zu missachten wäre. Und Zeitdimension, auch total spannend. Das habe ich jetzt hier als Flüchtigkeit. Da kann man drüber streiten, kann man über andere Aspekte noch diskutieren. Das ist auch ein bisschen ad hoc. Aber es ist ein super wichtiger Punkt. Ne? Also jetzt beim Beispiel Twitter, dass wir haben Schriftkommunikation. Und erstmal wäre Schriftkommunikation erwartbar, ja, Kommunikation, die bleibt, die auf Dauer gerichtet ist, die, also wenn man auch Luhmann liest, zu späteren Zeitpunkten von anderen auch nochmal gelesen wird. Und hier haben wir ja interessanterweise, auch notwendigerweise, muss man natürlich sagen, einerseits ein Unmaß oder ein Auswuchs an Kommunikation und gleichzeitig Mechanismen, die für Vergessen sorgen. Und dazu gehört beispielsweise, dass das, was jetzt gerade getwittert wird, morgen nur noch schwer auffindbar ist. Und dass das, was ich jetzt irgendwo hingetwittert habe mit meinen wenigen Followern, in Wirklichkeit nirgendwo auftaucht. Ne? Also das ist dann sozusagen fragwürdig, ob das überhaupt irgendeine Rezipientin oder Rezipienten erreicht. Okay, und so ein Beispiel, das ist, habe ich einfach nur aus meiner Timeline heute, weil hätte ich beliebig nehmen können, was das ein bisschen auch nochmal zeigt. Ne? Also wir haben hier in einem, wenn man so elaborierten Stil, Verlautbarungskommunikation, wir haben hier Konfliktkommunikation, also dagegen. Und wir haben typische Formen des Connectens, also ich, was sagen Sie? Das ist vielleicht auch, ne, das hat was mit der Schnelligkeit und Flüchtigkeit, die sich hier, wenn man so will, in der Formbildung einen Ausdruck bittet, ne? Also die Abkürzung, genau, bis hin zu ja, Strategien, die etabliert sind, die auch, könnte man auch einen eigenen Vortrag drüber halten, ne? Also das Teil der Infrastruktur sind, ne? Also dass nahegelegt wird, Aufmerksamkeit zentraler Knoten auf sich zu richten, was die Sichtbarkeit des eigenen Accounts natürlich steigert. Der Versuch, wenn man so will, natürlich auch die zu adressieren, wahrscheinlich ohne Erwartung, dass da eine Antwort kommt und sich beziehend hier auf trendende Hashtags und natürlich diese Hashtags am Trenden halten. Also auch das wieder eine Form der nahegelegten Aufmerksamkeitssteigerung. Aber wie gesagt, einfach nur ein ganz willkürliches Beispiel. Man kann das natürlich in dramatischen Formen jeden Tag tausendfach finden. Das als wesentliche Inhalte jetzt dessen, was ich mit Ihnen teilen wollte. Wenn ich das versuche, nochmal zusammenzufassen aus meiner Perspektive. Also zunächst einmal die Idee, dass materiale Infrastrukturen, zu denen ich Körper und Dinge ebenso wie Technologien zählen würde und wo in empirischen Analysen am Ende wir das auch nicht getrennt betrachten sollten. Also wenn wir wieder diese Situation hier nehmen, spielen hier die Anwesenden, die digital anwesenden Körper ihre Sichtbarkeiten und Unsichtbarkeiten eine total wichtige Rolle. Wie gesagt, das Arrangement spielt hier eine Rolle und natürlich die Form der Technologie, die dem Ganzen unterliegt. Wichtig wäre, und ich glaube, dass das tatsächlich sinnvoll ist, also auch für die interdisziplinäre Zusammenarbeit beispielsweise, davon erstmal auszugehen, dass Materialitäten nicht vermengt, vermischt sind, sondern dass wir das erstmal analytisch auseinanderhalten und sagen, Materialitäten sind nicht Bestandteil von Kommunikation oder was Sie und mich interessiert. Also ich gucke mir Materialität unter der Frage an, wie trägt sie zum Zustandekommen von Kommunikation bei? Und das ist eine ganz andere Fragestellung, als wahrscheinlich manche von Ihnen haben. Diese erstmal analytische Trennung macht meines Erachtens Sinn, um dann eben auch genauer untersuchen zu können, welche Freiheitsgrade, wenn man so will, hat Kommunikation wieder im Umgang. Also weil es determiniert ja nicht. Insofern würde ich immer dafür plädieren, also von der Kommunikation aus betrachtet, also das wäre jetzt meine Perspektive, von der Kommunikation aus auf Infrastrukturen zu gucken, ne? Oder von, weiß ich nicht, was so gerade im Fokus Ihrer auch disziplinären Perspektive ist. Und dann kann man ja auch miteinander ins Gespräch kommen und sehen, in welchen unterschiedlichen Hinsichten Infrastrukturen denn eigentlich Wirkungen entfalten können. Ne? Und ich denke, und das ist mir lieber als eine Amalgamierung oder so eine Verwebungsthese, dass gerade die Differenz von Substrat und den Formen, die das ermöglichen oder die auch das Substrat nutzen, durchaus eigensinnig, dazu beiträgt, sowohl allgemeine als auch spezifische Einsichten in Kommunikation und ihre materiellen Grundlagen zu gewinnen. Also ganz, ganz einfach, ich gucke mir ganz unterschiedliche Twitter-Accounts oder Nachrichten an und dann sehe ich natürlich im Vergleich, sowohl finde ich Hinweise darauf, also was das Typische ist, als auch Hinweise darauf, was jetzt in diesem Kontext das Spezielle ist. Und dann, wenn Sie wieder an den Anfang zurückdenken, an diese eigenartige Interaktion, die keine Interaktion in dem engeren soziologischen Sinne ist, oder diese spezifischen Formen, dass ich dann von hier aus, also von meinem Vergleich der Kommunikation, das ist halt total, also eigentlich der Startpunkt ist, tiefer zu gehen und zu gucken, was sind die Grundlagen. Und dann zu schauen, was passiert denn da eigentlich in der Umwelt der Kommunikation? Was sehen wir da? Von dort aus dann praktisch komplementäre Analysen zu starten, die beispielsweise diesen Prozessen bei Twitter, die unfassbar komplex sind, wo man ein ganzes Forscherinnenleben wahrscheinlich mit zubringen könnte, um diesen komplexen infrastrukturellen Prozesse da halbwegs zu verstehen in Wirklichkeit, sodass diese Differenz fruchtbar gemacht werden kann für empirische Analysen und dass man von der einen zur anderen gehen kann und dann praktisch also ein Pendeln zwischen beiden Perspektiven die Erkenntnisgewinne bringt. Okay, dann gucke ich einmal in die Kamera, gucke ich einmal zu Ihnen, gucke einmal zu Ihnen und sage vielen Dank für die Aufmerksamkeit.